Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Als Predigtext hören wir einen Abschnitt aus dem alttestamentlichen Buch der Richter, Kapitel 6, ab Vers 25. Und wir stehen dazu auf. In der Nacht sprach der Herr zu Gideon: Nimm einen jungen Stier, der deinem Vater gehört, nämlich einen Stier von 7 Jahren. Dann reiß den Altar für den Gott Baal nieder, der deinem Vater gehört. Auch den Kultpfahl für die Göttin Aschera, der daneben steht, sollst du umhauen. Dann bau einen neuen Altar für den Herrn, deinen Gott. Oben auf dem Berg sollst du ihn errichten und die Steine der Reihe nach aufschichten. Dann nimm den jungen Stier und bring ihn als Brandopfer dar. Verwende dazu das Holz des Kultpfahls, den du umgehauen hast. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Leuten mit sich und führte aus, was der Herr ihm befohlen hatte. Gideon aber wollte es nicht am helllichten Tag tun, denn er fürchtete sich vor seiner Familie und vor den Bürgern der Stadt. So tat er es im Schutz der Nacht. Als die Bürger der Stadt in der Frühe aufstanden, sahen sie die Bescherung. Der Altar des Baal war niedergerissen und der Kultpfahl, der daneben stand, war umgehauen. Der junge Stier aber war auf dem neu gebauten Altar als Brandopfer dargebracht worden. Da fragte einer den anderen: Wer hat das getan? Als sie nun nachforschten und herumfragten, hieß es auf einmal: Gideon war's, der Sohn des Joasch, der hat das getan. Da sagten die Bürger der Stadt zu Joasch: Gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, denn er hat den Altar des Baal niedergerissen und den Kultpfahl der Aschera umgehauen, der daneben stand. Joasch aber sagte zu den Leuten, die ihn bedrängten: Was ist denn mit euch los? Ergreift ihr jetzt Partei für Baal und wollt ihr für seine Sache eintreten? Wenn Baal wirklich ein Gott ist, dann soll er selbst für seine Sache eintreten. Es ist doch sein Altar, der niedergerissen wurde. Herr, nun segne dieses Wort aus alter Zeit, heute in unserem Leben. Amen. Liebe Gemeinde, kein Problem, diese Frage im Kreuzworträtsel, Schlagwerkzeug mit 6 Buchstaben. Hammer natürlich. Dieses Schlag- und Stoßwerkzeug, das zum Hämmern, zum Draufhauen verwendet wird. Und was so ein Hammer wirklich ausrichten kann, das merke ich ja erst, wenn ich mit ihm umgehe. Nicht, wenn er da liegt, sondern wenn ich ihn benutze. Und wenn der Hammer da beim Schlagen gar meinen Daumen trifft, anstelle des Nagels, bei kräftigem Schlag, dann spüre ich seine ganze Wucht am eigenen Leibe. Gott sagt durch den Propheten Jeremia in Kapitel 23, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Der Felsen zerschmettert, steht hier. Hätte ich ja eigentlich einen Vorschlaghammer mitbringen müssen, aber ich wollte die Einrichtung hier nicht demolieren. Also Gottes Wort wie ein Hammer. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht in der Heiligen Schrift. Wir kennen eher das andere. Gottes Wort, das wohltut, das heilt. Uns wohltut an Geist und Seele. Wir kennen das Wort Gottes, das vergibt, das mir den Weg weist, das sanft ist und beharrlich, liebevoll. Ja, das alles ist es, das Wort Gottes. Aber je und dann ist es auch ganz anders. Dann kann Gottes Wort wie ein Hammerschlag treffen. Wie ein Hammerschlag. Mit anderen Worten, wenn Gott direkt, nicht pauschal, sondern direkt persönlich zu mir oder zu einem Menschen spricht, ganz individuell, dann kann das eigentlich nicht ohne Wirkung bleiben, so wie auch ein Hammerschlag Wirkung zeigt. Und wenn ich gleichsam unter den Hammer Gottes Wort komme, gerate, dann müsste ich doch eigentlich auch seine Kraft merken. Und wenn ich da nichts merke, dann liegt es dann wohl eher daran, dass ich es verdränge, dass ich mich dagegen wehre, dass ich meine Hand zurückziehe, dass ich das ableugne. In dem Buch der Prediger steht ein goldener Satz. Da heißt es: Gott hat dem Menschen die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Das heißt, summa summarum, unterm Strich, jeder Mensch hat im Tiefsten von Natur aus zumindest eine Ahnung, dass es etwas Höheres gibt als uns selbst. So etwas wie Ewigkeit, wie Gott, das ist noch nicht der biblische Glaube. Nein, aber diese Ahnung, es gibt mehr als unsere Augen sehen. Und wenn ein Mensch Atheist ist, ich glaube gar nichts, ich glaube nur, dass 1 und 1 2 ist und ich glaube nur, was ich sehe, dann ist dieses nicht in den Menschen angelegt, sondern dann hat er das gewollt, dann hat er sich in den Atheismus hineinbewegt. Zunächst einmal ist es anders. Gott hat dem Menschen natürlicherweise die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das ist eigentlich in dem Menschen drin, dass er nach Höherem fragt, dass er sagt, ja, es gibt mehr, als wir Menschen ahnen und wissen. Und wenn ein Mensch sich dagegen nicht betoniert, das kann man, wenn ein Mensch sich nicht dagegen betoniert und dann Gottes Wort ihn trifft, dann geschieht etwas. Wahrnehmbar, so wie bei diesem jungen Mann aus dem Volk Israel, von dem wir eben gehört haben, bei diesem Mann namens Gideon. In der Luther-Übersetzung heißt es hier: Und in derselben Nacht sprach der Herr zu Gideon. Das ist, finde ich, etwas lasch übersetzt. Wenn man die hebräische Bibel mal wieder vorkramt und reinguckt, was da wirklich steht, dann heißt es noch nicht so lasch, der Herr sprach zu Gideon, sondern da steht, und es geschah, während jener Nacht sprach der Herr zu Gideon. Und es geschah, das ist der Hammerschlag. Und nichts anderes heutzutage. So beginnt Gott oft entscheidendes Werk an einem Menschen, indem er ihn persönlich anspricht. Wie oft steht in der Heiligen Schrift, wenn wir mal darauf achten, diese Passage: Und es geschah das Wort des Herrn zu. Und dann kommt ja die Person. Und es geschah das Wort des Herrn zu. Hast du das, habe ich das schon erlebt? Ich denke, viele von uns können das bestätigen. Es gibt ja viele Weisen, wie dieses Wort Gottes dich und mich treffen kann. Vielleicht bist du mit einem Christen, mit einer Christin im Gespräch gewesen und dieser gläubige Christ, diese gläubige Christin hat dir ein Wort gesagt und das hat dich getroffen. Das hat bei dir gezündet, das hat dich ins Nachdenken gebracht, das hat dich verändert, das hat dich ermutigt, das hat dich in Unruhe versetzt von Gott her. Das ist hier gemeint, das Wort geschah. Oder du hast ein christliches Buch gelesen oder die Heilige Schrift selbst und irgendein Bibelwort. Vielleicht hast du es ewig schon gelesen, gehört, aber jetzt trifft's rein und du merkst, das gilt mir. Dann geschieht das Wort des Herrn. Oder du bist in einem christlichen Glaubenskurs gewesen, hast da 7 oder 8 Abende gesessen und dann hat Gott immer wieder zu dir geredet durch die Vorträge, Referate, durch die Zeugnisse der Christen, Mitchristen. Und dann bist du nach vorne gegangen und hast dein Leben Jesus übergeben. Dann hat das Wort Gottes dich getroffen. Ach, es gibt viele Wege. Also, Gottes Wort ist Balsam für Wunden, ja, heilsames Pflaster, ja, aber je und dann auch wirklich veränderndes Geschehen. Aber was braucht's, dass das so passiert bei uns Menschen? Warum steht da was vom Hammer? Da muss ja wohl was zerschlagen werden. Es kommt darauf an, die Sperren zu zersprengen, die uns Menschen doch normalerweise unempfänglich machen für das Reden Gottes. Liebe Gemeinde, wir leben nicht mehr im Paradies. Wir leben jenseits von Eden, außerhalb des Paradieses. Und da sind wir alle schwerhörig geworden, unempfänglich für das Reden Gottes. Früher sind die Menschen auch nicht grundsätzlich gläubiger gewesen, das stimmt ja nicht. Aber der Hinweg zum lebendigen Glauben war vor Generationen leichter. Warum? Weil es eine gewisse Grundkirchlichkeit oder Grundfrömmigkeit gab. Natürlich gab es tote Kirchlichkeit. Aber wenn schon eine gewisse kirchlich-christliche Grundsozialisation da war, Grundprägung, dann war der Weg aus dem Heidenland nach Jerusalem leichter. Und heute ist es wirklich ganz schwierig für unsere Kinder. Selbst christliche Eltern und Großeltern merken es doch, wie schwer es ist, heute den Glauben weiterzugeben. Warum? Weil der Zeitgeist in Medien, bei Mitschülern, bei Kollegen, bei Nachbarn so massiv was anderes lebt und sagt und ausstrahlt. Wir leben doch in einer nachchristlichen Zeit. Da ist ein riesiger Traditionsabbruch geschehen. Und deswegen ist es heute sehr viel schwieriger. Da muss viel zerschlagen werden, damit Gottes Wort in uns Wurzeln schlagen kann. Und es geschah, so steht es hier in der Heiligen Schrift bei Gideon. Gott ist hier am Werk. Und was passiert? Erweckungszeit. Mitten im Leben, bei diesem Gideon, kommt es zum Aufbruch ins Leben. Und dieser Aufbruch ins Leben, womit beginnt er? Er beginnt mit dem Aufwachen. Raus aus dem Schlaf. Wir schlafen doch in Europa geistlich. Tiefschlaf. Denken Sie an Ihre Straße. Tiefschlaf. Oder? Ist bei Ihnen anders? Denken Sie doch an Ihren Betrieb. weithin auch in Verwandtschaften, Tiefschlaf. Und da muss es zum Aufwachen kommen. Und es geschah während jener Nacht, sprach der Herr zu Gideon. Warum in der Nacht? Das ist kein Gesetz, aber Nacht steht hier für Stille. Da ist wenig Ablenkung. Nikodemus, der kam zu Jesus bei Nacht. Nachts ist Ruhe und wir brauchen eine gewisse Ruhe, die muss nicht nachts von der Uhrzeit her sein, aber eine gewisse Besinnung und Ruhe, mal weg von den vielen Ablenkungen, damit wir wieder bereit überhaupt werden, uns aufwecken zu lassen. Das passiert ja bei Gideon. Er bekommt den Auftrag von Gott, reißt den Altar Baals nieder, der deinem Vater gehört, und hau die Götterstatue der Aschera um, die dort steht. Was fällt hier auf? Die Familie Gideons gehörte zu dem von Gott auserwählten Volk Israel. Das waren ja keine Heiden. Aber sie hatten da ihre Götzen stehen. Das passte alles zusammen. Viel hilft viel. Nehmen wir so eine Aschera-Göttin da rein und der Baal soll auch noch einen Platz kriegen bei uns. Private Götzenaltare, Vertrauen auf fremde Gottheiten, summa summarum Namenschristentum. Baal und Aschera, das waren damals Götter, Götzen der heidnischen Völker rings, und man hat sich angepasst dem Zeitgeist. Machen sie doch alle, haben sie doch alle, kann doch nicht schaden, das ist eben heute so, machen wir auch. Liebe Gemeinde, ein Psychiater hat einmal gesagt, wer Gott nicht hat, hat Götter. Ungläubige gibt es nicht. Da kann ich nur sagen, 100 pro. 100 pro. Können Sie nächstes Mal jemanden sagen, der Ihnen über den Weg läuft und dann so, ja, ich bin Atheist. Kennen Sie das? Ach, wie oft habe ich das gehört, Pastor? Ich bin Atheist. Ich bin Atheist. Wer Gott nicht hat oder nicht will, hat Götter. Garantiert. Ungläubige gibt's nicht. Altäre fremder Götter, denen die meisten Menschen mehr Vertrauen, mehr Gehorsam und mehr Verehrung, mehr Opfer und mehr Einsatz darbringen als dem allein wahren und lebendigen Gott. Der alte Luther hat es auf den Punkt gebracht. Luther sagt, woran du nun dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist in Wahrheit dein Gott. Also Ungläubige gibt's nicht. Unkraut ist ja auch ein Kraut, nicht? Und was für eins? Haben Sie mal Quecken im Garten? Und Franzosenkraut? Sagen Sie, es ist kein Kraut. Natürlich ist das ein Kraut. Und was für eins? Aber eben ein Unkraut, weil es nichts taucht und schadet. Und so ist auch Unglaube ein Glaube. Nur eben ein Glaube, der nichts taucht und schadet. Woran du nur dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist dein Gott. Es ist immer wieder die Versuchung der Menschheit gewesen. Schon zu Moses Zeiten, 2. Mose 32 heißt es, dass die Leute zu Mose sagen, auf, mache uns Götter, die vor uns hergehen. Das ist das Merkmal von Götzen. Sie werden von uns Menschen selbst gemacht. Und da müsste ich und will ich mich immer wieder auch prüfen, wo suche ich denn wirklich Halt in meinem Leben? Wo finde ich wirklich meine Geborgenheit, meine Lebenserfüllung? Worum kreisen denn meine Gedanken, meine Hoffnungen, Wünsche zuerst und zuletzt? Woran hängt mein Herz, was ich um nichts in der Welt geben möchte? Und wer oder was bestimmt letztgültig mein Tun und Lassen? Jesus hat ja so einen Götzen mal genannt, nämlich den Mammon. Ist übrigens sehr interessant, habe ich neulich gerade gelesen, stimmt, dass Jesus zum Beispiel nicht mal, obwohl die auch viel Unheil anrichten kann, die Sexualität als besonders schlimmen Götzen darstellt. Ich sage mal, wunderbare Gottesgabe kann auch zum Zerstörerischen verwendet werden. Aber was Jesus uns vor allen Dingen abschreckend vor Augen stellt, ist der Mammon. Hat er ja wohl nicht umsonst getan. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dem irdischen Besitz. Da muss wohl eine besondere Gefahr sein. Aber es kann auch anderes sein, was für uns absolut oben ansteht. Vielleicht die Arbeit. Kann doch sein. Wir müssen alle arbeiten, aber auch der Beruf und die Karriere kann etwas werden wie ein Götze. Oder die Gesundheitsreligion. Gesundheit ist mir auch über und über wichtig, uns allen, denke ich. Aber es gibt ja die Gesundheitsreligion. Darüber müsste man mal predigen, aber dazu ist jetzt keine Zeit. Ja, was kann noch sein, woran mein Herz hängt und meine Gedanken? Die Ideologien, politische oder religiös weltanschauliche Heilslehren. Ach, natürlich und heutzutage Esoterik und Aberglaube. Ja, man könnte fast sagen, je weniger Menschen an Gott glauben, desto abergläubischer werden viele. Wage ich mal zu behaupten, je weniger Menschen an Gott glauben, desto abergläubischer werden sie. Der Olle Geibel, Dichter, deutscher Dichter, gibt ja in Hannover auch die Geibelstraße, die ist nach dem Mann benannt. Geibel hat gedichtet, Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub ins Fenster. Wenn die Gottheit ihr vertreibt, kommen die Gespenster. Das haben wir doch vor Augen. Aber wenn Gott einen Menschen ruft, dann ist diese Hinwendung zu ihm, zu Gott, logischerweise verbunden mit einer Trennung von den falschen Ideologien, Gottheiten und Prägungen, denen man bisher gefolgt war. Das ist die Bekehrung, wie die Alten sagten, die Umkehr. Weg vom Gott führt, war bisher mein Weg, ich drehe mich um, bekehre mich, sage Ja zu Jesus, entscheide mich für ein Leben in Zeit und Ewigkeit mit ihm. Die Schwester des früheren Generalfeldmarschalls von Hindenburg, die hat mal in einer Ansprache bei Soldaten am Buß- und Betag gesagt, hat denen erklärt, was Buße ist, hat gesagt, halt, stopp, kehrt um, Vorwärtsmarsch. Ja, das ist soldatische Sprache gewesen. Hat sie recht. Das ist biblisch. Bekehrung ist, halt, stopp, so nicht weiter. Umdrehen, hin zu Jesus und jetzt voran. Das erste Gebot heißt doch, du sollst keine anderen Götter haben neben dir. Gott toleriert keine Nebenregierung, keine Götter neben ihm, wie diese Götzenbilder da bei der Familie von Gideon. Sie müssen beseitigt werden, weil sie Räuber sind, die uns das Vertrauen auf unseren liebevollen himmlischen Vater wegnehmen. Diese Götter der Welt bringen uns doch um das Beste und Schönste und Wertvollste, was wir haben. Und deswegen ist es gut, wenn Menschen, wenn sie bewusst Christ werden, bei der Lebenswende sich lossagen von diesen alten Mächten und Gottheiten, die in ihrem Leben früher das Sagen hatten. 1. Thessalonicher 1 bringt es Paulus auf den Punkt. Er sagt, ihr, also die neuen Christen, ihr habt euch bekehrt von den Götzen zu Gott, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. und unser altes Gesangbuch, das hoffentlich auch mal wieder zu Ehren kommen wird. In unserem alten Gesangbuch, Kirchengesangbuch, Gesang 326, da heißt es, die falschen Götter macht zu Spott, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, gebt unserem Gott die Ehre. Steht doch alles drin. Steht alles drin. In Üse Gesangbaug, haben sie bei mir in der Heide gesagt. Herr Pastor, in Üse Gesangbaug, da steht das. Ja, da steht das. Und dann bekommt Gideon den Auftrag, dann bau für mich, den Herrn, deinen Gott, einen Altar an der höchsten Stelle, also nicht im Hinterhof, nicht hinter der Gartenlaube, dass es keiner von den Nachbarn sieht, sondern an höchster Stelle. Gideon soll durch den Bau eines neuen, völlig anderen Altars die wahren Herrschaftsverhältnisse für alle Leute klarstellen. Und das, liebe Gemeinde, ist bis heute so. Die Erweckung zu einem lebendigen Glauben an den Gott der Bibel. Jedes Aufwachen aus dem Schlaf der Gottesferne ist verbunden mit sichtbaren Zeichen. Es kann nicht verborgen bleiben. Es geht nicht. Und es darf auch nicht sein. Spitter, der gesegnete Liederdichter aus unserem Gesangbuch, war Supernent in Wittingen, in Burgdorf und in Peine. Spitter hat gedichtet in dem Pfingstchoral, es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit. Trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum, zu preisen und zu loben das Evangelium. Nicht verkrampft, verbissen, sondern fröhlich frei. Mitten im Leben der Aufbruch ins Leben. Also, es begann mit dem Aufwachen. Und dann kommt das Aufstehen. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten. Und, jetzt kommt, und er tat, wie der Herr ihm befohlen hatte. Er ist aufgewacht und jetzt steht er auf. Und es fällt auf, Gideon gewinnt sofort andere Menschen für seinen neuen Weg mit Gott. Da treten andere mit ihm auf die Seite Gottes. Und, liebe Gemeinde, das ist bis heute auch so geblieben. Wo ein Mensch in der Familie aufwacht, wo ein Mensch in der Familie aufsteht, in der Verwandtschaft, ganze Sache mit Gott macht, da geschieht auch etwas in seinem Umfeld. Manchmal schnell, manchmal dauert es. Und wie oft habe ich das in meiner Gemeinde früher erlebt? Da ist ein Ehepartner zum Glauben gekommen. Und dann, vielleicht hat es Jahre gedauert, aber dann ist die Frau oder der Mann nachgefolgt. Zweierlei geschieht immer. Trennung, zerstöre den Altar Baals, der deinem Vater gehört, und die Sammlung. Gideon nahm 10 Männer mit. Das ist Gemeinschaft, Gemeinde. Allein geht man ein. Herr Pastor, wir rennen zwar nicht jeden Sonntag zum Gottesdienst, aber wir sind auch gute Christen. Nun hab ich das, wenn jemand sagt, ich gehe nicht jeden, muss nicht jeden Sonntag zur Kirche rennen, dann sind das die Menschen meistens, die das ganze Jahr nicht gehen. Die sagen dann immer, man muss ja nicht jeden Sonntag hingehen. Oder rennen. Ach, rennen, ja, man rennt ja zur Kirche. Komisch, ich sehe das immer gar nicht so. Dass hier, haben Sie das mal gesehen, dass Sie hier den Parkplatz lang rennen zur Kirche? Aber ich habe festgestellt, man braucht Gemeinschaft. Wenn einer allein krank zu Hause liegt, ist es was anderes. Dann werden aber hoffentlich andere für ihn beten. Aber wenn ich gesund bin, noch gehen kann, dann brauche ich die Gemeinschaft mit anderen Christen. Allein gehst du ein. Gideon tat, wie ihm der Herr gesagt hat. Er baute dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Da steht hebräisch Shalom. Das heißt nicht nur Friede, dass man sich nicht die Köpfe einhaut, sondern Shalom heißt im tiefsten Heil sein, Wohlergehen, Wohlbefinden. So steht es im hebräischen Lexikon. Shalom. Heil sein, Wohlergehen, Wohlbefinden. Da ist also unwahrscheinlich was drin in diesem Wort Shalom. Und wer ist denn unser Friede? Das ist doch prophetisch, wenn dieser Altar damals im alten Israel die Aufschrift bekam, der Herr ist Friede, dann ist das der Hinweis auf Jesus, von dem es in Epheser 2 heißt. Er, Jesus, ist unser Friede. Durch ihn bekommst du Frieden mit Gott, dem Vater im Himmel. Trotzdem hat der Gideon natürlich noch Scheu, das kann man ja verstehen, vor der Reaktion der Mitmenschen. Das heißt ja, da er aber sich vor seiner Familie und den Leuten der Stadt fürchtete, es bei Tag zu tun, tat er es nachts. Naja, das muss man ihm nachsehen. Wir wären wahrscheinlich auch nicht mutiger gewesen. Und seine Befürchtungen, die Befürchtung von diesem Gideon, mögen für dich und mich ein Trost sein. Wenn so bei uns die Gedanken kommen, ach, was sagen denn die anderen, kennen Sie das? Besonders bei neuen Christen. Was wird denn jetzt mein Kollege sagen, wenn ich dienstags nicht mehr zum Kegeln komme, sondern in den Hauskreis gehe? Wo rennst du denn da jetzt immer hin, Dienstag? Warum kommst du denn nicht mehr? Oh, was soll man dann sagen? Was sagen die Kinder? Was sagen die Eltern? Was sagen meine Freunde? Was sagen die Vereinskollegen? Ja, das hat der Gideon auch sich so gedacht. Mensch, was soll ich denn sagen, wenn ich da zum Glaubenskurs gehe? Die lachen sich doch einen Ast und sagen, hast du das nötig? Aber trotz aller Bedenken, Gideon bricht durch. Er bekennt und die Kraft Gottes und er bekommt die Kraft Gottes zu gehorchen. Mitten in seinem Leben kommt der Aufbruch ins Leben. Und wie wunderbar, wenn es auch in deinem Leben schon dazu gekommen ist, dass du auf deinem Lebensweg aufgebrochen bist in das Leben, das kein Tod zerstören kann. Gideon stellt seine Bekannten und Nachbarn vor vollendete Tatsachen. Terstegen, der Liederdichter, sagt, brich durch, es koste, was es will, sonst wird dein armes Herz nicht still. Und am nächsten Morgen, heißt es hier, standen die Leute der Stadt auf, da war der Altar Baal zerstört, die Statue der Aschera daneben. Ja, und jetzt kommt natürlich die Aufregung. Wieso, wer hat das gemacht? Erweckungszeit, mitten im Leben, aufwachen, aufstehen und aufwecken. Liebe Gemeinde, jetzt werden andere aufgeweckt. Ist das in deiner Verwandtschaft vielleicht auch mal passiert? Dass, weil du aufgewacht bist, weil du aufgestanden bist, sind andere aufgeweckt, sind ins Nachdenken gekommen, haben vielleicht nicht bekehrt, aber sind ins Nachdenken gekommen, das ist doch schon mal was. Einer sprach zum anderen, wer hat das getan? Sie suchten, erkundigten sich und sprachen, ja, Gideon, der Sohn des Joas, der hat das getan. Was für eine Überraschung. Erstaunen und Ärger, sicherlich auch Ärger und Aggression, aber eben ein großes Fragen, eine große Aufmerksamkeit. Und so sehen diese Menschen sich nun auch herausgerufen, Stellung zu beziehen. Summa summarum zum Schluss. Wo immer jemand, du oder ich, sich bewusst und sichtbar Jesus Christus zuwendet, werden Menschen in deinem Umfeld, ob du es merkst oder auch nicht merkst, durch deinen Glaubensschritt und durch deine Glaubenstreue in ihrem Gewissen beunruhigt. Und wenn es vielleicht ganz anders aussieht, Eine Bekannte von mir erzählte, dass sie als junges Mädchen auf einem Dorf in Göttingen, in der Nähe von Göttingen, ist ja immer eine unchristliche Gegend da unten gewesen, im Südhannover, immer schon unkirchlich geprägt, dass sie als junge Frau, junges Mädchen, sonntags zum Gottesdienst da gegangen ist, in diese leere Kirchen. Und wenn sie die Dorfstraße mit dem Gesangbuch unter dem Arm da lang ging, wie Gideon bekannt hat, Gesangbuch unterm Arm zur Kirche. Und da haben Leute in der Haustür gestanden, haben ihr den Vogel gezeigt. Liebe Gemeinde, Kurs halten. Kurs halten. Oder ein bekannter Kollege fuhr mit der Taxe durch Berlin zum Gottesdienst und dann merkte der Taxifahrer, dass er nun in die Kirche wollte, weil er vor der Kirche anhalten sollte, und war voller Erstaunen, sagte: Mensch, die gehen in die Kirche, da gehen nur die Doofen hin. In dieser Welt Kurs halten. Und selbst solche Antworten, dieser Vogel bei Göttingen, dieser Spruch vom Taxifahrer, sind Formen eines Aufwachens. Das gibt's doch nicht. Wieso geht man denn in die Kirche? So ein vernünftiger Mann, wieso geht der da hin? Das ist doch schon mal eine Frage, oder nicht? Sicher kann derselbe Taxifahrer keine Ahnung haben. Der fährt den vielleicht am nächsten Tag mit einem anderen Fahrgast durch die Gegend, kommt es an der Kirche vorbei und dann fragt der Fahrgast vielleicht, ja, wie heißt denn die Kirche? Da sagt der Taxifahrer, ist die Kirche evangelisch oder katholisch? Da sagt der Taxifahrer, nee, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie Martin-Luther-Kirche heißt. Also keinerlei Ahnung. Aber immerhin ins Gespräch bringen. Und die erstaunliche Reaktion zum Schluss. Hier ist wirklich Happy End. Happy End. Von Joas, dem Vater des Gideons, der ja diese Götzenbilder da platziert hatte auf seinem Grundstück. Auch dieser Mann wird für Gott gewonnen. Er, der ein Götzenbild im Haus aufgestellt hatte, erkennt nun seinen Irrweg. Er merkt, wie armselig dieser Götze ist, zu nichts nütze. Und Joas tut es seinem Sohn Gideon gleich. Er stellt sich entschlossen auf die Seite des wahren Gottes. So kommt es hier in dieser harten Geschichte wunderbar, wunderbar und herrlich, mitten im Leben, zum Aufbruch ins Leben. Erstens aufwachen, zweitens aufstehen und drittens aufwecken. Amen.